Werbung.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt's Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Werbung Ende.
Hallo, herzlich willkommen beim Kosekartell. Überall ist Kriminalität, ist du zu spät.
Und jetzt müssen die Tänzer seitlich reinkommen. Die haben alle so Masken an.
Herzlich willkommen beim...
Sorry Leute, ich choreografiere gerade das Musical, das Kosekartell. RTL Plus hat mich angerufen und hat gemeint, Özcan, es läuft fabelhaft. Wir wollen jetzt Kosekartell, das Musical starten. Ich habe gesagt, okay Leute, bevor wir das machen, bestellt erstmal 20 Paar Leggings. Weil ein Musical ohne Leggings ist kein Musical. Wir brauchen Leggings. Das ist sehr, sehr wichtig. Marke ist mir egal. Auf jeden Fall glänzend. Kosekartell braucht so schwarze Leggings mit so leicht orangefarbenen Glanzpunkten so. Keine Strasssteine, das wäre zu präsent. Weil so ganz leicht. Was für ein Traum. Und die sind alle so maskiert. Und dann kommt so ein Bösewicht rein und sagt, haha, Steuerhinterziehung, haha. Und dann macht er so eine Pirouette. Und dann kommen Breakdancer, das sind dann die Straßenkriminellen. Und die Balletttänzer, was für Kriminelle sind die Balletttänzer? Das sind so diese Reichen, die klauen. Kennt ihr? Wenn Reiche auch klauen? Das kennt man gar nicht, oder? Ich hatte das mal im Fitnessstudio, das muss ich, oh mein Gott, die Story muss ich euch mal erzählen. Wir hatten bei mir im Fitnessstudio, der hatte keine Leggings an, der war ganz normal, wir hatten ein Mitglied, wirklich ein sehr, sehr, sehr gut betuchter Mann, war schon in Rente und wir hatten damals diese neuen Eiweißriegel von der Marke Oh Yeah, kann man jetzt sagen, damals waren diese halt neu auf dem Markt und meine Mitarbeiterin, die Maria, kann ich ja so sagen, die hat dann irgendwann gemeint, Özcan, also das kann nicht sein, aber die Riegel, laut Inventur haben wir nur ein paar verkauft, aber es sind jede Woche 30 Riegel weg. Und dann haben wir gesagt, es kann doch nicht sein. Und wir haben ja da so eine Kamera, die haben wir halt ein bisschen gedreht, mehr in Richtung Theke und haben das dann beobachtet. Also wirklich dann komplett ausgewertet. Und dann hatten wir jemand unter Verdacht. Und dann war das wirklich der Typ. Dann hatten wir die Karte und haben den Spind geöffnet und dann lagen da einfach 20 Riegel. Ja, einfach so, der hat die da reingepackt. Ich glaube, das war der Kick, der hat diesen Kick gebraucht. Dann wollten wir ihn kündigen und dann hat er gesagt, nee, er geht vor Gericht. Das kann ja nicht sein, dass er wegen Diebstahl gekündigt wird im Fitnessstudio. Also hätte er jetzt die Hantel nicht aufgeräumt, dann hätte er es verstanden. Aber ja, das ging dann natürlich vor Gericht und Mitgliedschaft wurde dann aufgehoben. Seitdem fehlen uns 2 Laufbänder und keiner weiß, wer sie mitgenommen hat. Das war wahrscheinlich noch, nein, das stimmt natürlich nicht. Das wäre jetzt hier Vorwurf. Aber ihr seht, es macht keinen Unterschied und das will ich jetzt als Musical. Der Reiche im Fitnessstudio. Kosekartell, der Reiche. Das wäre geil, oder? Stell dir mal vor, Standing Ovations im Apollo-Theater. Wunderschön. Und die Zuschauer haben auch alle Leggings an. Was für ein Traum. So, Leute, aber jetzt mal genug hier geplabbert. Meine privaten Tanzprojekte. Wir sollten mal wieder einsteigen in den Fall des Falles, des heutigen Tages, the Fall of the Fall. Meine Redaktion schafft es immer wieder, mich zu überraschen. Das heutige Thema ist nicht einfach. Erstmal passt das nicht. Es geht um VW und um eine Rinderfarm. Ist schon mal skurril, dass man sich denkt, warte mal, was hat VW mit einer Rinderfarm zu tun. Ja, genauso habe ich auch geguckt, als ich das erste Mal gehört habe. Und es liegen natürlich krasse Vorwürfe im Raum. Es geht um viele Arbeiter, sehr schlimme Dinge, die passiert sein sollen. Deswegen haltet euch fest, Leute, es wird eine krasse Folge. Herzlich willkommen bei Das Cosa Kartell. Let's go! Die Aufpasser waren bewaffnet. Wer versucht hat zu fliehen, wurde verprügelt und nackt gefesselt. Einem Fliehenden hat man ins Bein geschossen. Die Frau eines anderen wurde zur Strafe für den Fluchtversuch ihres Mannes vergewaltigt. Menschen wurden ausgepeitscht. Das sind Vorwürfe von ehemaligen Leiharbeitern, die auf einer Rinderfarm im brasilianischen Urwald beschäftigt waren. Genau gesagt auf der Fazenda Vale do Rio Cristalino, der VW-Rinderfarm. Es gibt einige Skandale, die VW im Laufe seiner Geschichte hatte. In dieser Folge geht es um Brasilien und eine Rinderfarm. Bei VW beginnt die Erfolgsgeschichte mit dem VW Käfer, der ab 1934 als Vorzeigeprojekt des deutschen NS-Staates gilt. Das Auto wird in riesigen Stückzahlen produziert, allerdings nur bis zum Beginn des Krieges. VW wird dann in der Rüstungswirtschaft eingebunden und produziert unter Zwangsarbeit Militärfahrzeuge und andere Rüstungsgüter. Nach Kriegsende startet VW aber mit der Serienanfertigung wieder richtig durch und wird mit den Modellen Typ 1, also dem Käfer, und dem Typ 2, dem Bulli, weltweit bekannt. Die Fahrzeuge stehen nicht nur für VW, sondern auch für das Wirtschaftswunder, was vor allem daran liegt, dass VW seine Fahrzeuge nicht mehr nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern verkauft. In den kommenden Jahren, also in den 70er Jahren, setzt VW sehr stark auf innovative und auch flexible Fertigungssysteme. Dadurch wird dann auch eine neue Volkswagen-Generation mit den Modellen Passat, Scirocco, Golf und Polo geschaffen.
Wirklich, der VW ist ein Geschenk für die ganze Familie und er macht unabhängig. Ob im Herbst oder Winter, der braucht keine Garage. Aus dem Kaltstart heraus und nichts wie weg und hin zur Arbeit.
Ja, einen VW müsste man haben, selbst wenn er gebraucht ist.
Glauben Sie, ich bin Techniker. Ob alt oder neu, VW bleibt VW. Auch als gebrauchter Wagen.
Damals wie heute steht VW für viel mehr als nur ein Auto. Ein VW steht für Gemeinschaft, Leidenschaft, Freiheit, Innovation, Weitsicht und vieles mehr.
Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
Der VW Käfer läuft und seine Fahrt führt ihn und VW in den 1970er Jahren nach Brasilien. Brasilien ist für VW in dieser Zeit enorm wichtig, weil VW dort jährlich 380.000 Autos verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von 60% und bedeutet, dass VW fast 2/3 des Gesamtumsatzes auf dem brasilianischen Markt für sich beansprucht. Also lässt sich auch einfach zusammenfassen, dass VW sich in dieser Zeit eine Dominanz und große Marktmacht in Brasilien aufgebaut hat. Großer Marktanteil bedeutet natürlich auch, dass sehr große Gewinne erzielt werden. Die darf VW aber nur zu 1/3 nach Europa überweisen. Das genügt VW aber nicht und deshalb versucht der Konzern, dieses Problem zu umgehen. Und zwar mit einem simplen Trick. VW kauft in Brasilien einfach viele verschiedene Fabriken für zum Beispiel Fischkonserven, Keramik und auch eine Näherei für Oberhemden, die sogar eine der größten des Landes ist. VW ist ab sofort also in den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern unterwegs, fernab vom Hauptgeschäft, der Produktion von Autos. Und dadurch kann VW mehr Gelder aus Brasilien nach Deutschland überweisen. Zum einen sind es eben 1/3 der Gewinne aus den Autoverkäufen und zum anderen sind es die Gewinne aus den anderen Geschäftsfeldern. Und davon darf VW auch jeweils wieder 1/3 nach Deutschland überweisen. Der Chef von VW in der für diesen Fall relevanten Zeit ist Rudolf Leiding. Und der kennt sich mit Brasilien bestens aus. Denn vor seiner Zeit als Konzernchef in Deutschland war er Chef bei VW do Brasil, also für den Standort in Brasilien verantwortlich. Leiding weiß, wie wichtig es ist, dass die Militärdiktatur in Brasilien in den 1970er Jahren VW gewogen ist. Und deswegen versucht VW, diese Diktatur und den Generälen zu gefallen. Es geht schließlich darum, dass VW seine Produktion fortsetzen und hohe Gewinne erzielen kann. Die brasilianischen Generäle haben damals das Ziel, den Urwald zu kultivieren. Ihnen geht es unter anderem darum, die Opposition zu brechen, also die Menschen, die dort leben und nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Und das ist für sie leichter gesagt als getan und die Generäle sind auf Unterstützung angewiesen. Diese Hilfe erhoffen sie sich von VW. Die Generäle bieten einen Deal an. VW hilft dabei, den Urwald zu kultivieren und eine Infrastruktur einzurichten. Und im Gegenzug gibt es Steuerstundungen. Das heißt, dass VW die Steuern erst später zahlen muss. VW geht drauf ein und beschließt, mitten im brasilianischen Urwald eine Rinderfarm zu errichten. Also wieder ein Unternehmenszweig, der überhaupt nichts mit dem Hauptgeschäft von VW zu tun hat. Aber von heute auf morgen kann auch VW keine Rinderfarm im Urwald hochziehen. Als erstes braucht VW ein Grundstück. Deshalb kauft Rudolf Leitning im Jahr 1973 im Namen von VW 140.000 Hektar Land. Vergleichbar wird es etwa mit der Größe der Färöerinseln. Der Kauf wird dann auch im Oktober 1973 vom Vorstand der VW AG genehmigt. Das läuft also alles ganz offiziell. Aber weil sich weder Konzernchef Leiding noch irgendjemand anders aus Wolfsburg aus der Ferne um das Grundstück in Brasilien kümmern kann, wird extra dafür ein Farmmanager eingestellt. Diesen Posten übernimmt der Schweizer Friedrich Georg Brügge. Brügge gilt als Experte, wenn es darum geht, Rinderzuchten in den Tropen aufzuziehen. Das hat er auch schon in Kuba und Paraguay gemacht. Als Farmmanager ist Brügge jetzt also für all das verantwortlich, was in Brasilien passieren muss, damit VW mit der Rinderzucht starten kann. Sorry, aber ich muss das jetzt kommentieren. Ein Schweizer in den Tropen. Ha, das ist super gut. Ha, super, da machen wir hier eine Rinderfarm. Ja, klasse, super geil. Das Land von VW ist über 2000 Kilometer vom brasilianischen Firmensitz in São Paulo entfernt. Genauer gesagt liegt das Gelände im Bundesstaat Pará, im Ort Santana de Araguaia. Ich weiß, ich habe das jetzt sehr spanisch ausgesprochen, weil mein Portugiesisch oder Brasilianisch ist sehr eingerostet. Eu Santana de Araguaia, Capoeira. Wenn man sich das Land auf Bildern der NASA anschaut, dann sieht man 1973 überall nur das typische und prägnante Bild vom Urwald mit grünen Baumkronen, soweit das Auge reicht. Doch das wird nicht so bleiben. Bilder der NASA aus dem Jahr 1975 zeigen eine riesige Fläche brennenden Regenwald. VW hat also mit der Rodung begonnen. Kurz darauf werden außerdem 200 Wasserteiche und 175 Kilometer Straßen angelegt. Die Zerstörung der Natur ist gigantisch. Aber nach und nach nimmt der Plan Form und Farbe an und auf der Fazenda Vale do Rio Cristalino beginnt die Arbeit. Es werden viele Rinder angeschafft, die gezüchtet werden. Unter der Leitung von Brügge grasen anfangs 44.000 Rinder im Dienst von VW. Das nennt man dann VW-Bullis. Zeitweise sollen angeblich bis zu 70.000 Rinder auf der Farm gegrast haben. Und VW ist stolz. Stolz auf ein Entwicklungsprojekt, das für die Militärdiktatur geschaffen wird. In Deutschland merkt keiner etwas von dieser Naturzerstörung. Stattdessen wird die Farm in ihren Anfangszeiten mithilfe von ganzseitigen Zeitungsanzeigen beworben, auf denen eine VW-Rind und der Slogan »Dieser VW läuft auf Gras« zu sehen ist. Wow. Sorry, ich wollte eigentlich nicht so viele Kommentare machen in dieser Folge, weil mich das am Anfang sehr mitgenommen hat. Aber wow. Und der Schweizer hat jetzt gesagt, oh, das ist auch super gut. Aber wir waren das. Ich habe die Rinder gezüchtet. Ricardo Rezende Figueira nimmt in Brasilien allerdings ein ganz anderes Bild wahr. Ricardo Rezende Figueira ist studierter Philosoph und Anthropologe. 20 Jahre lang ist er für die Comissão Pastoral de Tara, also den linksprogressiven Flügel der katholischen Kirche im Amazonasgebiet unterwegs. Mitte der 70er Jahre ist er in diesem Zuge als Priester in der Nähe der VW-Farm tätig. Er nimmt eines Tages drei Arbeiter bei sich auf, denen es gelungen ist, von der Farm zu fliehen und die bei ihm Schutz gesucht haben und ihm sehr konkret erzählen, was sich auf der Farm tatsächlich so abspielt. Die Arbeiter berichten dem Priester von extremen Menschenrechtsverletzungen. Ein Arbeiter erzählt, wenn jemand versuchte zu fliehen, sind die Aufpasser hinter ihnen her und haben sie verprügelt oder angeschossen. Und das ist nur eine von vielen Geschichten. Dieses Erlebnis ist dann im wahrsten Sinne des Wortes der Beginn der Recherchen von Ricardo Resende Figueira. Er sammelt alles, was er bekommen kann, über die Vorgänge auf der VW-Farm, er dokumentiert es haargenau und schreibt dazu auch ein Dossier. Jahre später, zu Beginn des Prozesses, werden es 4 Aktenordner sein mit über 600 Seiten voller Aufzeichnungen, die detailliert beschreiben, was Arbeiter auf der Farm erlebt haben und vor Gericht eine zentrale Rolle spielen. Der Priester ist ja für die Comissão Pastoral de Terra tätig, also den linksprogressiven Flügel der katholischen Kirche. Und gemeinsam mit Vertretern dieser besucht er Friedrich-Georg Brügge und die Farm. Die Gruppe macht sich ein eigenes Bild von der Farm und Figueira übergibt Brügge sein Dossier mit den bis dahin entstandenen Aufzeichnungen. Er macht ihn direkt auf die Missstände auf der Farm aufmerksam, die ihm berichtet worden sind. Brügge wird in einem Interview mit dem ARD-Weltspiegel im Jahr 2017 gefragt, was er nach Übergabe dieses Dossiers gemacht hat. Und er antwortet Folgendes.
Als erstes haben wir gleich weitergearbeitet, zu schauen, was effektiv wahr ist und nicht wahr ist. Wir waren ja immer präsent. Ne? Das grobe Auswüchse wären uns bekannt, hätten wir gesehen und wären uns bekannt geworden, direkt. Ne? Unsere Sicherheitsbeamte, ne? Oder Angestellte war praktisch da und da drin. Ne? Das war ein Ex, inklusive ein Ex-Polizeimann. Und klar, kleinere Detail, klar, kommt mir das nicht alles genau, unmöglich genau festzustellen. Aber die Tatsache, dass nie irgendwann eine konkrete Anschuldigung gemacht wurde, ist, dass wir nie beschuldigt wurden. Ne? Von dieser Kommission, die haben wohl, wie sie da notiert haben, Aussagen gemacht, aber die wurden nirgends jemals bewiesen.
Es passiert also nichts. Der Farmbetrieb läuft weiter und inzwischen arbeiten bis zu 1200 Leiharbeiter auf der Farm. Von Anfang an werden gezielt Abhängigkeiten geschaffen. Die Arbeiter müssen selbst für ihre Unterkunft aufkommen. Das sind allerdings nur ganz einfache Zelte. Lebensmittel müssen sie selbst vor Ort kaufen, die aber viel zu teuer sind als im nahegelegenen Dorf. Und dadurch machen sie bei VW Schulden. Die Arbeiter fühlen sich wie Gefangene, wie Sklaven, die Opfer von Gewalt und Folter sind. Leider läuft das Geschäft mit dem Rindfleisch nicht so gut. Es stellt sich bald heraus, dass die Steaks und das Rindfleisch von VW nicht wettbewerbsfähig sind. Und es finden sich einfach nicht genügend Menschen, die das kaufen. Spätestens ab 1980 macht die Farm nur noch Verluste und im Jahr 1986, nach Ende der Militärdiktatur, entscheidet sich der Konzern dann dazu, die Farm zu verkaufen. Die Farm ist also Geschichte. Aber für Figueira muss das, was dort über die Jahre passiert ist, aufgearbeitet werden. Über 40 Jahre lang trägt der Mann Beweise zusammen und protokolliert alles in einem Dossier. Dieses Dossier wird äußerst wichtig für die brasilianische Staatsanwaltschaft, die es schließlich heranzieht, um VW Menschenrechtsverletzungen, Menschenhandel und Sklavenarbeit nachzuweisen. Die gesammelten Erkenntnisse und Beweise werden auf 2000 Seiten zusammengefasst, die dann Grundlage werden für ein Strafverfahren gegen VW, das im Jahr 2022 eröffnet wird. Die Ankläger fordern von VW Entschädigungszahlungen. Der Konzern aber lässt sich nach mehreren Anhörungen nicht drauf ein. In einem Statement für die ARD heißt es, Volkswagen do Brasil weist alle in den Akten der vorliegenden Untersuchung erhobenen Behauptungen über die Versenderwale do Rio Cristalino zurück und stimmt den einseitigen Tatsachenbehauptungen Dritter nicht zu. Schwierig daran ist, dass VW schon im Jahr 2017 einen Historiker beauftragt hat. Also 5 Jahre, bevor das Gerichtsverfahren eröffnet wurde. Christopher Kopper sollte untersuchen, ob die Vorwürfe zutreffen, dass es während der Militärdiktatur in São Paulo Menschenrechtsverletzungen gab. Er konnte nachweisen, dass der VW-Werkschutz damals Arbeiter, die gewerkschaftlich organisiert waren, den Sicherheitstruppen der Militärdiktatur übergeben hat. Und das, obwohl der VW-Werkschutz wusste, dass die Menschen dann gefoltert werden. Aufgrund von Koppers Recherchen zahlte VW ehemaligen Mitarbeitern, Menschenrechtsgruppen und Gewerkschaften im Jahr 2020 insgesamt 36 Millionen Reais, umgerechnet rund 5,6 Millionen Euro. Eine Entschädigung dafür, dass VW mit der Diktatur zusammengearbeitet hat. Allerdings ging es in der Studie auch konkret um die Vorfälle auf der Fazenda Valle Doria Cristalino. Kopper äußerte sich in den deutschen Welle-Nachrichten im Jahr 2022 dazu folgendermaßen.
Ich hatte diesen ganzen Komplex der Farm im brasilianischen Urwald auch schon 2017 in meiner Studie behandelt und auch VW darauf hingewiesen, dass damals auch VW Fremdarbeitskräfte eingesetzt hatte, die von Sklavenantreibern praktisch dort an VW vermittelt wurden.
Es ist also schriftlich von einem eigens beauftragten Experten erfasst, dass es auf der Rinderfarm zu Unrecht kam. Konsequenzen konkret daraus hat VW bisher daher aber nicht gezogen. Es wurden keine Entschädigungen gezahlt und es gibt auch keine Einigung mit der brasilianischen Regierung dazu. Im Gegenteil. Volkswagen hält sich bei dem Thema bedeckt. Seit Jahren äußert sich VW kaum dazu und verweist einfach nur darauf, dass das Verfahren läuft und deswegen dazu nichts gesagt werden darf. Das war der Fall der VW-Rinderfarm Rio Cristalino. Eine Geschichte, bei der man merkt, manchmal ist der größte Motor nicht im Auto, sondern in der Gier. Und wie immer im Cosa-Kartell gilt, wir lachen, aber wir schauen hin. Wir machen es leichter, ohne es klein zu machen. Ich bin Özcan Kosa und danke, dass ihr dabei wart. Bleibt wachsam und wenn euch jemand einen VW verkauft, der auf Gras läuft, fragt erstmal nach, was er da wirklich verbrennt. Bis zur nächsten Folge. Peace. Cosa Kartell ist ein Podcast von RTL Plus. Host bin ich, Özcan Kosa, Redakteurin Lucille Garnier, Audioproduktion und Sounddesign Andolin Sonnen. Es gibt natürlich noch viele andere Personen, die mitgewirkt haben, aber ja, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Neu, ich habe euch alle lieb. Falls ihr das hört, habe euch lieb.
Werbung.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Werbung Ende.